Willkommen beim Pflegedialog-Podcast, deinem neuen Begleiter für alle, die die Pflegebranche hautnah erleben und mitgestalten möchten. Deine Gastgeber, Holger Ohm, Lehrer für Pflegeberufe und Pflegeexperte, und Christian Karl, Inhaber einer Consulting-Agentur, nehmen dich mit auf eine Reise durch die komplexe und sich ständig verändernde Welt der Pflege. Ob du selbst in der Pflege arbeitest, einen Angehörigen betreust oder einfach nur an den aktuellen Entwicklungen dieser wichtigen Branche interessiert bist, hier bist du richtig. Nun geht's los mit der Folge. Viel Spaß dabei.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pflegedialog-Podcasts. Hallo Holger.
Hallo Christian, hallo liebe Zuhörer.
Ja, frisch aus dem Urlaub zurück.
Kurzzeitig.
Kurzzeitig aus dem Urlaub zurück mit brandneuen News. Letzte Woche ist also einiges endlich bekannt geworden, was so die Bundesregierung im Bereich der Pflege plant. Und das wollen wir uns natürlich nicht nehmen lassen, um das in einer eigenen Folge mal auseinander zu klamüsern, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und vielleicht auch mal so ein bisschen zu sagen, was ist vielleicht sogar gut dabei, was ist eher nicht so gut. Wenn wir das aus unserer Sicht sagen, ist es wichtig zu sagen, dass das natürlich eine persönliche Meinung ist, ne? Wir haben uns da jetzt eingelesen. So viel ist leider nicht bekannt geworden. Also das ist nicht wie bei der Folge für das GKV. Da hat man ja 88 Items gehabt, wo wir uns gut drüber sozusagen auch unterhalten konnten. Wir haben ein paar Sachen, die wir jetzt schon wissen. Und ja, lass uns einfach mal reinstarten. Und ich würde dich bitten, Holger, dass du noch mal kurz was sagst. Warum ist denn jetzt eine Reform überhaupt auch notwendig? Ja, weil es ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie aus Freiwilligkeit entstanden ist, sondern da ist schon Druck im Kessel, sage ich jetzt einfach mal so, ne?
Ja, also wir wissen alle, wir zahlen alle, die im Angestelltenverhältnis sind oder in der GKV, wir zahlen alle Pflegeversicherungsbeiträge. Und dann hat man gehört, dass diese Beiträge jetzt schon nicht mehr ausreichen, die Ausgaben zu decken. Das heißt, wir haben höhere Ausgaben wie Einnahmen. Also was muss man denn machen? Höhere Einnahmen kreieren ist die eine Möglichkeit oder Ausgaben reduzieren. Und da ist die derzeitige Bundesregierung da über die Ministerin vertreten, gibt es einen sogenannten Referentenentwurf, der leider nicht öffentlich ist, sondern es sind nur von Leuten, die dort Einblick hatten, einiges so ans Tageslicht gekommen über die Medien, endliche Punkte eben veröffentlicht, die wir interessant finden, wo wir einfach mal drüber sprechen müssen, was hat das für Auswirkungen auf die einzelnen Betroffenen.
Ja. Okay, Holger, dann lass uns da mal reinstarten. Erstmal vielen Dank dafür. Lass uns reinstarten und sag doch mal bitte den für dich gravierendsten Einschnitt, den es laut dem Referentenentwurf bzw. den Medienberichten geben soll.
Ja, da sind unterschiedliche Zielgruppen. Wenn ich jetzt die Pflegemitarbeiter betrachte, ja, dann steht da drin, dass 4 Jahre auf Lohnerhöhung verzichtet werden soll. Mhm. Und das wird bei den Beschäftigten auf massive Widerstand und Unverständnis stoßen, behaupte ich. Weil sie haben jetzt in den letzten Jahren eine sehr hohe Steigerung gehabt. Alles in Ordnung. Aber die war auch notwendig. Wenn man jetzt sagt, na gut, ihr habt jetzt genug, jetzt gibt's mal 4 Jahre, auch wenn die Preise noch viel höher gehen, nichts mehr, dann kommt es wieder zu einem sogenannten Nettolohnverlust. Preise gehen hoch, ich kriege keine Erhöhung. Das heißt, der Lebensstandard sinkt ab. Inwiefern kann man nur mutmaßen, weil man die Preisentwicklung so des Haushaltskorbes oder des Warenkorbes, das, was jeder Mensch jeden Monat braucht, nicht einschätzen kann. Also ich kann es nicht, Christian. Aber ich denke schon, dass das einen massiven Nettolohnverlust von 8-10%, das ist so meine Vermutung, ausmacht in den 4 Jahren.
Also ich hatte, das ist ja das Tariftreuegesetz, wonach die Einrichtungen oder Dienste verpflichtet wurden. Auch bei Versorgungsverträgen durften halt sozusagen nur noch Verträge geschlossen werden, wenn auch die Mitarbeiter entsprechend tariflich entlohnt wurden. Ja. Das ist der Hintergrund und das wird jetzt ausgesetzt bis 2030 irgendwann, ne?
Ja.
Ja. Und gibt es noch bei den anderen Zielgruppen gravierende?
Angehörige nehme ich ja, obwohl da habe ich eine eigene Meinung zu, die ich auch gern gleich sage. Bisher sind Angehörige direkte unterhaltspflichtig, also auch in die für die Pflege der zuständig, die Kinder oder die Eltern, je nachdem, wie jung der vorhanden sind, und haben einen Freibetrag von 100.000 Euro im Jahr, aber nur fürs eigene Einkommen. Der Ehegatte kann 10 Millionen verdienen, spielt keine Rolle, werde ich nicht unterhaltspflichtig. Wenn meine Frau viel Geld verdient und ich für einen Anschluss haben muss, zählt nur mein Einkommen. Und ich kann noch bestimmte Kosten draufrechnen, Werbungskosten für meine Berufstätigkeit, Hypothekendarlehen und so weiter. Und das finde ich ganz gut, dass man da die Grenze runtersetzen will. Wie viel, habe ich nicht gehört. Weil ich denke, wer 100.000 oder so 80.000 übrig hat, der sollte für seinen Angehörigen auch ein paar Euro zahlen können für die Unterbringung in der Pflegeeinrichtung. In der Regel sind es die Eltern, die mich großgezogen haben, dann hätte ich allein schon die moralische Verpflichtung. Also das ist etwas, wo es die Angehörigen betrifft, was ich aber, je nachdem wie die Summe denn letztendlich die Regularien aussehen, schon ganz positiv finde. Weil es zahlt kaum ein Angehöriger wirklich drauf.
Mhm.
Es gibt auch keine Statistik. Ich habe, als ich das gehört habe, gleich mal geguckt, Statistisches Bundesamt und so weiter, in den Datenquellen. Es gibt keine Quelle, wie viel Prozent überhaupt richtig sind von den Angehörigen, weil sie eben mehr Geld verdienen.
Ja, ja. Ja, wir hatten das Thema ja sehr häufig, ja, mit der Deckelung, mit dem Kostendeckel beziehungsweise den Zuzahlungsdeckel, gerade in Bezug auf die Insolvenzwelle, die nach der Gesetzesänderung beziehungsweise nach der Reform gekommen ist, als der ehemalige Gesundheitsminister Lauterbach das eingeführt hatte, weil die Beantragung beziehungsweise die Bewilligung dieser Gelder einfach sehr, sehr lange dauert in unterschiedlichen Gemeinden. Ich glaube, wir hatten eine Folge, da hattest du gesagt, du hast es recherchiert, Spitzenreiter ist irgendwie Chemnitz oder so, ne?
18 Monate waren es, glaube ich. Berlin im Schnitt 12 bis 14.
Na, so. Das heißt, auch da muss man sagen, okay, das ist natürlich jetzt erstmal, wie du schon sagst, wir kennen jetzt den Wert nicht, wohin das herabgesetzt werden soll. Aber im Grunde ist es natürlich für die Liquidität und die Sicherstellung, dass so ein Pflegeheimplatz einfach bestehen bleibt, ja, ist es nicht die schlechteste Änderung.
Ja? Genau, aus der Sicht gesehen auch.
Ja, okay, was hat denn sich die Ministerin Wagen noch in ihrem Referentenentwurf verlocken lassen?
Ja, man hat so schwammig gesagt, man würde die Kriterien für die Pflegegradeinstufung, ich nenne das, verschärfen. Da muss man dazu sagen, als der Pflegegrad eingeführt worden ist, waren die Werte höher angesetzt von einer Expertenkommission, ne? Bis man den nächsten Pflegegrad gekriegt hat. Und das hat man etwas aufgeweicht, also leichter mit geringeren Einschränkungen in den Pflegegrad zu kommen. Das soll jetzt geändert werden. Jetzt ist die Frage, was mit denen, die schon lange in den Pflegegrad drin sind, werden die auf einmal runtergestuft?
Mhm.
Und wie soll das genau aussehen? Natürlich, das geht durch die Pflegegrad-Einstufung, durch das Verfahren relativ einfach, indem man einfach höhere Prozentwerte verlangt, um einen bestimmten Pflegegrad zu kriegen.
Ja.
Klar ist, wie wird die Gewichtung gemacht? Die Gewichtung ist dort ja auch unterschiedlich. Mobilität 10%, andere 15%. Na, wo will man das wie hochsetzen?
Ja, ja. Also ich habe in dem Zuge auch eine Veröffentlichung gelesen, wo sich das vor allem auf die Einführung des Expertenstandards damals Demenz, also Beziehungsgestaltung Demenz und eben auch Demenz in der Pflegegradeinstufung eben einen höheren Punktewert bekommen hat, sozusagen. Und da hat man das sozusagen einmal auch da ins Feld geführt. Und ja, aber das ist halt auch ein Krankheitsbild, die auf jeden Fall Unterstützung benötigen. Das darf man auch nicht vergessen. Ne?
Wie jeder andere.
Ja, so, und dann muss man einfach schauen, wie sich das jetzt ausgestaltet. Bevor wir in den Themen weitermachen, wie ist denn jetzt der Plan? Hast du da was rausgefunden? Wie ist denn der Plan jetzt? Wann ist damit zu rechnen?
Also ein Teil der ganzen Sachen ist für Januar 27 gedacht und ein Teil für Januar 28.
Okay. Ne? Also das ist jetzt schon nicht quasi, also Januar 27 ist dann doch schon sehr plötzlich, je nachdem wann das Gesetz und wie es durchs Kabinett geht. Das müssen wir auch dazu sagen, alles was wir jetzt sagen. Wo? Es ist aber weder durch den Bundestag noch durch den Bundesrat. Ne?
Genau. Nicht alles davon muss überhaupt durch den Bundesrat. Das kommt ja auch noch dazu. Vieles kann der Bundestag in einfacher Mehrheit beschließen nach dreimaliger Lesung.
Ja, okay. Ne, dann werden wir mal schauen. Das wollen Sie jetzt noch vor der Sommerpause, soweit ich das richtig gehört habe, ne?
Ja. Und ich weiß nicht, wann, weißt du, wann die Sommerpause losgehen soll? Es gibt ja auch die Forderung, dass aufgrund der aktuellen Lage in Deutschland die Politik mal auf diese 6 Wochen Parlamentsferien verzichten sollten. Hat irgendein Sozialverband oder Pflegeverband, habe ich jetzt schnell gelesen, gestern gefordert.
Das ist ja doch mal interessant.
Ja. Ne? Andere Menschen müssen, wenn viel Arbeit ist, auch ihren Urlaub mal verschieben. Habe ich auch schon gemacht. Du bestimmt auch, Christian.
Sehr häufig.
Zeit. Und unsere Politiker, nö, da ist einfach nichts, dann machen wir nichts. Ne?
Ja. Vielleicht noch mal kurz, bevor wir weitermachen im Text. Also wir sprechen hier über das Pflegeneuordnungsgesetz. Kurz abgekürzt NOC. Also ja, solltet ihr das mal nachlesen wollen, was wir hier sagen. Genau, das PNOG. Okay, lass uns mal weitermachen. Gibt es irgendetwas, was du für eine andere Zielgruppe noch als sehr bedenklich erachtest? Oder gibt es noch etwas, wo du sagst, ey, das ist eigentlich nicht so schlecht?
Ja, es gibt zwei Sachen, die dann noch so als Hauptpunkte genannt werden, die dort in diesem sogenannten PNOC drinne stehen. Das einmal, dass diese Pflegegradgelder in der ambulanten Pflege ersetzt werden sollen durch ein sogenanntes persönliches Budget. Und auch wie das persönliche Budget sich zusammensetzt, da ist nicht gleich zwei Leute mit der gleichen Erkrankung, dass sie das gleiche Budget kriegen. Da sollen wohl noch Faktoren eine Rolle spielen, die auch versicherungstätig, also Zeit, berücksichtigen.
Holger, meinst du das Sozialraumbudget, wo der Entlastungsbeitrag ersetzt wird?
Ja, auch.
Okay.
Aber ein Geld an sich, ja, war im Gespräch, das komplett im Ambulanten wegzulassen und dafür ein persönliches Budget zu erstellen.
Okay.
Weil ich habe auch von Google gelesen.
Ja, weil wir haben ja jetzt derzeitig so einen Entlastungsbetrag, ne? Und der war ja Anfang des Jahres beziehungsweise Ende des Jahres schon mal auf der Kippe. Ja, da hatten wir ja schon in der Folge drüber gesprochen, dass sie den ersatzlos streichen wollten. Und da haben wir gesagt, also Jungs und Mädels, das ist natürlich heftig. Und jetzt soll es aber durch ein Sozialraumbudget ersetzt werden. Das Sozialraumbudget soll monatlich 75 Euro betragen. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann das nachvollziehbar. Ja, also dass man das jetzt verändert und auch die Leistungen, die in diesem Sozialraumbudget integriert sind, nochmal enger fest. Weil ganz ehrlich, wenn wir hier durch die Stadt, oder ich war jetzt letztens bei einer Seniorenmesse, ein Seniorenmarkt, ja, wo sehr, sehr viele Anbieter sich auch vorgestellt haben bei ihren Klienten und so. Und da waren welche, die sind da rumgelaufen, kostenlose Haushaltshilfe, ne? Die haben quasi über den Entlastungsbetrag eigentlich eine Haushaltshilfendienstleistungsfirma aufgebaut. Und die ist ziemlich groß in Deutschland.
Sitzt die hauptsächlich im Rhein-Main-Gebiet?
Ja.
Den kenne ich.
Ja, also die haben sehr, sehr viele Mitarbeiter und.
Aber nicht für Pflege.
Richtig. Und die haben natürlich das ganze Entlastungsbudget an der Stelle aufgefressen. Und dass da die Regierung sagt, also ganz ehrlich, das ist jetzt nicht im Sinne des Erfinders gewesen, dass wir hier sozusagen ausschließlich Haushaltshilfen subventionieren, sage ich jetzt mal. Von daher finde ich es gut, dass man jetzt sagt, okay, man benennt das um und man macht dort einen engeren Rahmen, damit solche Agenturen, sage ich jetzt einfach mal, ja, es dort schwerer haben, weil ganz ehrlich, die mussten ja nicht mal irgendwie eine Ausbildung bei den Haushaltshilfen machen, ja, keine Betreuungskraft-Ausbildung oder wie auch immer, ja.
Machen kann ich machen.
Genau. Ne? Also von daher da finde ich eigentlich ganz gut, ja.
Ja, aber wenn man jetzt das mal ausrechnet, weiß ich nicht von den Summen her. Da ist ja noch nichts bekannt, wie die das errechnen, was sie da einsparen wollen, ob das die Ersparnis bringt. Es ist ein Leistungsvorteil für Betroffene, weil die Leistung muss jetzt für bestimmte spezielle Leistungen des Pflegebedürftigen
richtig
erbracht werden und nicht mehr Hauswirtschaft. Dass in Summe eine Einsparung ergibt, das kann ich mir nicht so vorstellen. Da fehlen mir einfach Zahlen, Daten, Fakten.
Vielleicht ist es tatsächlich überhaupt nicht dem Einsparziel unterworfen, sondern nur dem, wir lassen jetzt irgendwie, also wir machen es jetzt fokussiert, ne? Wirklich für die Betreuung und Pflege. Nächstes Thema aus dem NOC.
Ja, es gibt dort ein neues Wort, das heißt Pflegebegleiter, Begleitung. Und da ist mir und ich glaube dir auch nicht, überhaupt nicht klar, konkret welche Aufgaben und soll er zum Beispiel Pflegeberater ersetzen? Diese ganze Präventionsklamotte, die jetzt in den Vordergrund rückt, auch von den Kostenträgern her, um bestimmte Sachen möglichst zu vermeiden. Wer darf welche Leistung erbringen? Welche Qualifikation brauche ich? Was sind die Rahmenbedingungen für Pflegebegleiter? Will man damit Betreuungskräfte oder Pflegeberater ersetzen? Keine Ahnung. Also ich habe da noch nichts Konkretes zu lesen. Ich weiß nicht, ob du da mehr gelesen hast.
Nee, die neue Rolle, die dort geschaffen wird, da gibt es keine genaue Definition bisher. Ja, das wird, also es gibt die schon im Termini, ja, da wird es eher tatsächlich mit der Betreuungskraft gleichgesetzt. Das würde aber aus meiner Sicht dem Ziel, wie es in einem Referentenentwurf genannt ist, nicht gut tun, sozusagen, weil da geht es ja wirklich darum, dass man die Pflegeberatung sozusagen neu
definiert
oder anders umsetzen möchte, ja. Bei dem, was ich gesehen habe, ja, geht es eher mehr darum, eine viel intensivere Begleitung innerhalb der Betreuung sicherzustellen. Und da muss ich ehrlich sagen, wenn es jetzt wirklich eine Ersetzung der Betreuungskräfte sein soll, dann finde ich das Quatsch, weil die machen einen echt guten Job. Das ist sehr, sehr valide, dass es gut funktioniert. Die sind angekommen, über mehrere Jahre hat es ja gedauert, bis sich das System auch innerhalb der Pflege ja eben auch durchgesetzt hat mit den Betreuungskräften. Und sie sind super, super wertvoll, vor allem auch für die im ambulanten Setting. Ja. So, wenn man das jetzt umbenennt und denen noch mehr Kompetenzen zuordnen möchte, ja, dann reichen ja bei allen die Ausbildung nicht mehr aus. Also die Betreuungskräfte haben ja jetzt eine standardisierte Ausbildung von 160 Stunden, ja, die fokussiert auf Betreuung ist. Die ist aber überhaupt nicht fokussiert auf Beratungstätigkeiten.
Prävention, was
sind schon gar und schon gar nicht im Bereich Pflege, sondern sie sind ja sehr, sehr stark bei dem Thema Alltagsaktivierungen etc. pp. Das sind ja die Hauptthemen, die wir auch in den Ausbildungen sozusagen unterrichten, ja. Und wenn das ersetzen soll, dann wird das nochmal sehr schwierig, finde ich, weil die müssen sich ja dann alle nochmal auf die Schulbank setzen, ja. Und da sprechen wir nicht von 3 Tage Fortbildung, weil wenn sie jetzt dann noch zusätzlich die ganzen pflegerischen Themen bekommen müssen, dann wird das einfach ein umfassenderes Aufgaben- und Rollenprofil werden müssen. Ja, ich sehe es, so wie du es genannt hast, ist eher darin, dass die sogenannten Pflegeberater und Pflegeberaterinnen eine neue Bezeichnung, vielleicht einen breiteren Fokus bekommen, vielleicht auch einen engeren. Das weiß ich jetzt noch nicht, weil jetzt ist es ja so, dass die Pflegeberater 7a können ja Sozialversicherungsfachangestellte sein etc. Also das ist ja noch auch von den Zugangsvoraussetzungen sehr breit. Und es könnte natürlich sein, dass man das ein bisschen enger fassen möchte. Ja, aber das sind alles...
Auch im stationären Bereich sollen ja eingeführt werden.
Mhm.
Dann ist die Frage, haben wir genug ausgebildete Pflegeberater?
Pflegeberater?
Ja.
Nee, auf gar keinen Fall.
So. Und wenn die neuen Berufsbezeichnung denn auch im stationären Bereich sind, muss ich ja auch wieder da Qualifikationen machen. Das heißt, ich muss Mitarbeiter als Einrichtung auf diese Schulung schicken. Und ich gehe davon aus, das wird eine Fachkraft sein müssen.
Naja, und ich brauche erstmal Plätze für die Ausbildung, ne?
Ja, erstmal Anbieter und so weiter. Wenn die sagen, das ist ab 27 oder 28, geht das nach hinten los. Sorry.
Na, zumindest wenn keine ausreichende Übergangszeit eingewoben wird, sozusagen. Ja. Das, also wir hatten ja in einer der letzten Folgen, die ist gar nicht so lang her, hatten wir ja die Pflegeberatung auch nochmal explizit gelobt, ja, dass die natürlich auch sehr, sehr stark unterstützen, ja, bei dem ganzen Antragsverfahren und sehr wichtig sind für die Angehörigen. Wenn das jetzt natürlich durch eine Praxisbegleitung ersetzt ist, was da mit den Pflegestützpunkten, was ist mit den ganzen Pflegeberatungsunternehmen, die es jetzt auch sozusagen ein Land auch sozusagen gibt, ja? Das muss man dann natürlich auch sehen, ja? Wie soll sich das jetzt dann gestalten? Wir wissen es eben nicht, ja? Das
Problem ist aber, es muss weit an die Öffentlichkeit, wenn die das bis Sommer durchprügeln wollen. Und dann kommen wieder Schandelsätze, dass man sagt, ich spare da Geld ein oder ich habe da einen Vorteil für einen Pflegebedürftigen. Aber die Konsequenz, das, was dahinter steht, was ich dazu brauche, sozusagen die Basis fehlt, das sehe ich so bedenklich. Und wir haben ja gesagt, wir müssen ab nächstes Jahr das Geld einsparen. Es wird ja auch die Pflegeversicherung erhöht werden wieder.
Ja.
Also wurde mir auch gesagt, und ich habe gehört, dass es diesmal eine, ich weiß nicht genau, 0,6 bis 0,9%.
Ja.
Also, wie viel Prozent das mittlerweile ist, wie wir angefangen haben, mehr wie verdoppelt haben wir jetzt schon denn.
Ja, also auf 0,7 steigt es. Und bei der Pflegebegleitung, da ist schon klar, dass es ab 1. Januar 28 quasi starten soll. Und was da halt tatsächlich angedacht, sondern sie soll präventionsorientiert und fachpflegerisch ausgerichtet sein.
Ja, also Pflegebanker.
Ja, na so. Die Kosten werden mit 146 Euro je ambulant betreuten Pflegebedürftigen pro Jahr angesetzt.
Ja, pro Jahr.
Ja, ja. So, und da müssen wir natürlich sagen, fachpflegerisch, da sind die Betreuungskräfte einfach raus. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass die Betreuungskräfte dadurch ersetzt werden sollen. Ja, ich kann mir eben vorstellen, dass es einfach noch eine präsentere Form der Pflegeberatung geben soll.
Also lieber Christian, ich habe mal schnell hochgerechnet auf ein Altenheim mit 100 Bewohnern. Macht das also 14.600 Euro ungefähr im Jahr. Was kostet eine Pflegefachkraft im Monat mit Arbeitgeberanteil? Sagen wir mal, eine Vollzeitkraft 5,5 locker.
Dann nehmen wir.
Sagen wir mal 5.500, ne? Das heißt, das sind 65.000, 66.000 über den Daumen kostet mich eine Pflegefachkraft im Jahr. Und 14.600 an Kosten, die erstattet werden. Das heißt, dass Mehrkosten beim 100-Betten-Haus bei einer Kraft von gut 50.000 Euro. Das so, und plus die Qualifikation, wenn die noch erworben werden muss, die Kosten dafür, Freistellung vom Teams, Lehrgangskosten und so weiter. Da bin ich mal gespannt, was da die Einrichtungen zu sagen.
Ja, vielleicht ersetzt es auch die Pflegekurse, die Angehörigenkurse und so weiter. Keine Ahnung, wir werden es sehen.
Wir werden sehen, wenn uns da das Beispiel jetzt ja auch für den stationären Bereich. Das heißt, ich brauche jemanden, der das macht. Wenn ich den einstelle als Vollzeit, dann habe ich 66.000 Euro Kosten. Ob es 3 oder 4 mehr oder weniger sind, spielt keine Rolle. Und kriege aber 16.400 Gegenwert.
Ja.
Das heißt, ich lege als Einrichtung 5 Euro über den Daumen auf den Tisch.
Ja.
Nutzen außer der gesetzlichen Anforderungen zu haben.
Wenn ich es anbieten möchte, ne?
Wie sie möchte, das ist verpflichtend. Christian, die Begleitung soll verpflichtend eingeführt werden. Das heißt, dann brauche ich das als altenheim Betreiber.
Okay.
Genau wie ambulanter Dienst jetzt die Leitungskraft Bundmanagerin sein muss, ne? Was man einfach dann drauf geknallt hat, vor 2 oder 3 Jahren war es, glaube ich, ne?
Wenn man Bundmanagement anbietet, ja.
Ja, genau. Das sind auch Mehrkosten gewesen ohne Ende.
Ja.
Vor allem für die Leitung, die ja am Schreibtisch normal sitzt, beim größeren Pflegedienst, ne?
Ja.
Also, da sind wieder unsinnige Ideen dabei, die absolut zeugen davon, dass die Leute von der Praxis, aber auch von Wirtschaftlichkeitsberechnungen null Ahnung haben. Der Bundeshaushalt mag denn vielleicht Geld einsparen. Aber was nützt das, wenn denn Insolvenzen entstehen, mehr wie bisher? Und das ist schon auf dem hohen Stand derzeit. Kannst mal bei Google eingehen, Pflegeanbieter Insolvenzen 2023 bis 2025. So nach oben gegangen. Das sind nämlich viele kleine, die jetzt in den letzten 2 Jahren die Grätsche gemacht haben finanziell oder zugemacht worden sind. Weil es einfach nicht mehr funktioniert hat, wirtschaftlich zu arbeiten.
Ja.
Und selbst die großen Ketten, ich kenne da ja einige, weil ich für die auch teilweise tätig war oder noch bin, haben da mittlerweile schon Probleme.
Logisch, logisch.
Ne? Also da weiß ich nicht, ob das zielführend ist, Christian. Aber wir werden sehen, wie es denn genau beschlossen oder nicht beschlossen wird im Bundestag. Weil ich habe gehört, es gibt ja da auch schon innerhalb der Regierungsparteien auch Unmut drüber, über diesen Entwurf. Dass da einige wohl die Gefolgschaft angedroht haben, dem nicht zuzustimmen. Das wäre die größte Katastrophe, die größte Blamage, die die derzeitige Regierung sich einfangen würde.
Aber weiß ich nicht, die größte. Also ich finde, es war schon groß, dass der Kanzler nicht zum ersten Mal im ersten Lauf und so weiter. Ne? Also die haben ja schon so ein paar.
Ja, das war ein.
Du meinst in diesem Quartal?
Nein, ich meine das wirklich so, weil. Wenn du die letzten 20, 30 Jahre Politik dir anguckst, immer dann, wenn wir Regierungskoalitionen hatten, dann hat man zähneknirschend Zugeständnisse gemacht und hat die Hand gehoben. Jawohl, ne? Dieser Parteienzwang, der wird wohl, so haben es einige Abgeordnete angekündigt, nicht greifen diesmal. Aber nicht nur bei einer der Regierungsparteien, bei beiden.
Ja.
Es sind außer CDU, CSU und aus der SPD-Fraktion da negative Stimmen bekommen, die gesagt haben, das tragen wir nicht mit.
Aber finde ich okay.
Ja,
finde ich wirklich okay. Wenn sie damit nicht mitgehen wollen oder können, ja, wie dann das 8-Milliarden-Loch gestopft werden soll, das ist ihr Job. Müssen sie sich halt dann hinsetzen und müssen nachbessern, ja?
Ja.
Das ist einfach so.
So woanders was einsparen.
Ja.
Wie? Kürzen. Ja. Christian, ich habe immer noch, du kannst dich erinnern, ich habe das in einer Folge mal angesprochen, unser Entwicklungsministerium, wie viele Milliarden das zum Fenster rausschmeißt. Nur Transgender-Förderung in Kolumbien oder Bolivien, ich weiß es nicht mehr genau,
ja.
Haben wir gefördert mit, ich glaube, über 1 Million Euro.
Mhm.
Hallo? Sorry. Ich habe nichts gegen Leute, die divers sind, so nenne ich jetzt mal alle anderen, die nicht männlich oder weiblich sich selbst eingestehen. Ganz im Gegenteil. Ich kenne da mehrere persönlich. Nette Menschen. Aber dass wir in anderen Ländern, in Südamerika, da solche Projekte fördern mit unseren Steuergeldern, wo wir selber Probleme haben, das finde ich ein bisschen schwierig. Ja. Und da gäbe es bestimmt andere Sachen im Bundeshaushalt, wenn ich jetzt allein angucke, was da an Neubauten in Berlin gemacht wird für hunderte Millionen Euro. Weil es vielleicht mal ein bisschen beengt ist. Naja, ich weiß nicht, ob das immer so erforderlich ist, ob da jeder ein Einzelbüro von 40 Quadratmetern braucht.
Mhm. Ja.
Ob wir so viele Abgeordnete brauchen im Verhältnis zur Bevölkerung, ist das Nächste, wo ich sagen könnte, man vielleicht sparen, wenn man das halbiert.
Ja, das stimmt. Aber lass uns nochmal zurückkommen auf die Pflege. Gibt es denn noch irgendwas, was in dem Entwurf drinsteht, in dem, wo wir, was wir bisher noch nicht erwähnt hatten, irgendetwas, was ja, vielleicht.
Da haben wir die wichtigsten Punkte erwähnt, oder habe ich einen vergessen, Christian?
Ja, warte mal. Also wir hatten die Budgets, die hast du ja erwähnt, ne?
Ja.
Wir haben die höheren Begutachtungsschwellenwerte, ja, also dass man später bei der Erstbegutachtung und Einstufung der Pflegebedürftigkeit ist später erst die Grade erreicht. Wir hatten die Beitragserhöhung, wir hatten die Herabsetzung dieses Deckels bei 100.000 runter. Es gibt noch ein Sondervermögen, für Digitalisierung und Innovation.
Das habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt bisher.
Ja, also es wird quasi für vollstationäre Einrichtungen können die ab 2028, können bestimmte Transformationsprojekte, Digitalisierungsprojekte gefördert werden. Dafür werden 1,6.
Das gab es doch bisher auch schon.
Ja, die Mittel werden Juli 27 verteilt und es geht ja 1,6 Milliarden werden da zur Verfügung gestellt. Das steht da jetzt mit drin.
Für Digitalisierung. Hm? Das kann ich mir nicht sagen, Christian. Das war nicht so ein Thema. Ja. Weil ich weiß, dass andere Bundesländer andere Wege gehen. Ich weiß nicht, ob du vom Hessen-Projekt gehört hast. Entbürokratisierung. In Hessen verzichten die Prüfbehörden durch Druck der Landesregierung auf eine, zu aus Pflegedokumentation.
Okay. Das ist quasi
von einem Kunden, ich kriege die Unterlagen demnächst zugeschickt, ne, leite ich dir dann mal weiter. Die haben da ganz knallhart ab 1. April, kein April-Scherz gewesen, ne, da die Anforderungen an die Dokumentation nach unten gefahren, weil die haben gesagt, die Zeit wird am Menschen gebraucht und nicht am Computer.
Macht ja Sinn. Macht ja absolut Sinn.
Natürlich auch so. Aber Einzelheiten habe ich da noch nicht.
Ja, da machen wir, wenn wir mehr wissen und es lohnt sich für eine Folge, dann machen wir daraus mal eine Folge. Okay, dann würde ich sagen, haben wir es. Eine Sache hatte ich bei der Zusammenfassung noch vergessen. Natürlich Eingangsthema Tariftreueregelung und Aussetzung der Lohnerhöhung. Das war noch ein Punkt, den wir mit drin hatten. Ab 1. Januar 27 ist das geplant sogar schon. Okay, dann haben wir es. Wir bleiben dran. Sollte sich da jetzt in den nächsten Tagen auch noch mehr Inhalt ergeben, dann ja, machen wir einfach nochmal eine Folge dazu mit einem Update, um euch da entsprechend weiterhin auf dem Laufenden zu halten. Ja, genau. In dem Sinne.
Ich habe noch einen Satz. Wenn ihr auch dafür, dass solche Referentenentwürfe auch in der Öffentlichkeit bekannt werden, schickt uns einfach mal eine kurze Info. Weil ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der da neugierig ist, dass man von vornherein schon weiß, was ist geplant, nicht erst das Fertige denn vorgesetzt bekommen. Dass man vielleicht die Möglichkeit hat, nämlich noch seine Vertreter dort in den Gremien dann mal auf die Füße zu treten.
Mhm. Ja, kann man ja machen, ne? In seiner Stadt sozusagen, in seinem Wahlkreis, die Politiker sozusagen scharf zu schalten. Okay, in dem Sinne, Holger, danke für deine Zeit.
Ich danke dir.
Wir werden beobachten, was sich da noch entwickelt und halten euch da auf dem Laufenden. Und bis dahin, ciao.
Ciao.
Bis nächste Woche.
Vielen Dank, dass ihr heute bei Pflegedialog dabei wart. Es war uns eine Freude, gemeinsam mit euch die aktuellen Herausforderungen und Chancen der Pflegebranche zu beleuchten. Wenn ihr tiefer in die Themen eintauchen möchtet, die wir heute besprochen haben, besucht uns auf Instagram oder TikTok und vernetzt euch mit uns. Werdet ein Teil unserer engagierten Community. Bis zur nächsten Folge. Bleibt neugierig, bleibt informiert und gestaltet die Pflege von morgen mit. Auf Wiederhören.